Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit diesen Themen. Papst Leo XIV. Wirbt für eine Entwaffnung der Worte und der Bilder in den Medien. Der neue Pontifex ist offen für die Mitverantwortung von Frauen in der Kirche, sagt eine Frau, die mit ihm im Vatikan zusammengearbeitet hat. Und der ukrainische Präsident Zelensky spricht mit Papst Leo und lädt ihn in die Ukraine ein. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenmagazin, heißt sie Gudrun Seiler. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat mit dem neuen Papst Leo XIV. Telefoniert und ihn in sein Land eingeladen. Das teilte Zelensky heute Nachmittag in sozialen Medien mit. Es war unser erstes Gespräch, aber es war schon sehr herzlich und wirklich substanziell, so der Präsident. Vatikansprecher Matteo Bruni bestätigte das Telefonat. Er habe den Papst eingeladen, der Ukraine einen apostolischen Besuch abzustatten, schrieb Zelensky, und ein solcher Besuch würde allen Gläubigen und unserem ganzen Volk echte Hoffnung bringen. Die Ukraine zähle auf die Unterstützung des Vatikans, um die von Russland deportierten ukrainischen Kinder ihren Familien zurückzubringen, so Zelensky. Leo hatte sich als frisch gewählter Papst mit dem auf den auferstandenen Christus zurückgehenden Gruß »Der Friede sei mit euch allen« der Welt vorgestellt und in seinem ersten Mittagsgebet am Sonntag gesagt »Nie wieder Krieg«. Der neue Papst Leo XIV. Hat zu einer Entwaffnung in den Medien und in zeitgenössischen Formen von Kommunikation aufgerufen. Wir müssen Nein sagen zum Krieg der Worte und der Bilder. Wir müssen das Paradigma des Krieges ablehnen. Das sagte Leo heute bei einer Audienz für Medienschaffende im Vatikan.
Die Worte Jesu, selig, die Frieden stiften, gelten in besonderer Weise allen, die im Bereich der Kommunikation unterwegs seien. Es gehe um eine andere Art der Kommunikation, so der am vergangenen Donnerstag im Konklave gewählte Papst. Eine Kommunikation, die nicht um jeden Preis nach Konsens sucht, keine aggressiven Worte verwendet, nicht der Kultur des Wettbewerbs folgt und die Suche nach der Wahrheit niemals von jener Liebe trennt, mit der wir diese Wahrheit demütig suchen müssen.
Dall'amore con cui umilmente dobbiamo cercarla.
Leo bekräftigte in seiner immer wieder von Beifall unterbrochenen Rede in der gut gefüllten vatikanischen Audienzhalle die Solidarität der Kirche mit den Journalisten, die wegen ihrer Suche nach der Wahrheit und ihrer Berichterstattung im Gefängnis sitzen. Er forderte ihre Freilassung. Die Kirche erkennt in diesen Zeugen, ich denke dabei an jene, die selbst unter Einsatz ihres Lebens über Kriege berichten, den Mut derer, die Würde, Gerechtigkeit und das Recht der Menschen auf Information verteidigen. Denn nur informierte Menschen können freie Entscheidungen treffen. Der Papst bedankte sich für die Berichterstattung über den Tod von Papst Franziskus, das Konklave und seine eigene Wahl.
Grazie, cari amici, per il vostro servizio alla verità.
Danke, liebe Freunde, für Ihren Dienst an der Wahrheit. Vielen Dank für das, was Sie getan haben, um Stereotypen und Klischees zu überwinden, durch die wir das christliche Leben und das Leben der Kirche selbst oft interpretieren. Heute bestehe eine der wichtigsten Herausforderungen darin, eine Kommunikation zu fördern, die uns aus dem Turm zu Babel herausführt, so der Papst weiter. Er meine damit die Verwirrung liebloser Sprachen, die oft ideologisch oder parteiisch sind. Umso wichtiger seien die Worte und der Stil beim Kommunizieren. Wie Sie wissen, ist Kommunikation nicht nur die Übermittlung von Informationen, sondern auch die Schaffung einer Kultur, menschlicher und digitaler Umfelder, die zu Räumen des Dialogs und der Diskussion werden. Angesichts der technologischen Entwicklung wird diese Aufgabe immer wichtiger. Er denke da besonders an die künstliche Intelligenz, die zum Wohl aller eingesetzt werden und der gesamten Menschheit zugutekommen solle. Diese Verantwortung betrifft jeden Einzelnen, entsprechend seinem Alter und seiner Rolle in der Gesellschaft.
Non serve una comunicazione fragorosa.
Wir brauchen keine laute, gewaltsame Kommunikation. Wir brauchen eine Kommunikation, die zuhören kann und die Stimmen der Schwachen, die keine Stimme haben, hörbar macht. Entwaffnen wir die Worte und wir werden dazu beitragen, die Welt zu entwaffnen. Eine entwaffnete und entwaffnende Kommunikation ermöglicht es uns, eine andere Sicht auf die Welt zu teilen und in einer Weise zu handeln, die unserer Menschenwürde entspricht. Silvia Kritzenberger für Radio Vatikan.
Es ist schon eine Tradition für Neupäpste. Sie geben recht früh nach ihrer Wahl eine Audienz für die Medienschaffenden aus aller Welt und danken ihnen für ihre Arbeit. So gemacht hat auch Papst Leo XIV. In der Vatikanischen Audienzhalle heute Vormittag. Wir waren einige Leute aus unserer Redaktion dabei, ich und meine Kollegin Stefanie Stahlhofen etwa. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen und sie gefragt, Steffi, wie war dein Eindruck?
Die Stimmung war gut und es war auch ziemlich voll, aber das ist auch kein Wunder, denn rund um das Konklave hatten sich mehr als 4.700 Medienschaffende beim Vatikan akkreditiert und rund 3.000 von denen waren nun vor Ort dabei in der Vatikanischen Audienzhalle, in der aber auch noch ein bisschen Platz war. Manche haben trotzdem schon ab 8 Uhr angestanden für die Audienz, die dann um 11 Uhr begann. Es konnten auch die Vatikanangestellten zum Beispiel ihre Kinder mitbringen, das haben auch einige getan. Es war insgesamt natürlich sehr international, denn es waren ja nicht nur die Vatikan-Journalisten da oder die, die hier ständig dauerhaft akkreditiert sind, sondern auch die ganzen Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt, die extra gekommen sind, um über den Tod von Papst Franziskus und die Wahl des nächsten Papstes zu berichten. Man hat immer wieder auch verschiedene Flaggen der einzelnen Länder gesehen. Also es war eine ganz gemischte Gruppe und es waren auch unter den Journalisten sowohl Gläubige dabei, als auch welche, die nicht gläubig sind. Und es waren zahlreiche Handys fast ständig im Einsatz.
Am Anfang hat Leo ja ein paar Worte freigesprochen auf Englisch. Wie war das für die Anwesenden?
Ich fand das persönlich sehr sympathisch, auch weil ja gar nicht alle Italienisch können und nicht alle sind Vatikanista, Vatikan-Journalisten. Ne? Es gab bei der Audienz auch eine Übersetzung auf Englisch, die wurde eingeblendet. Aber der Papst ist Amerikaner, da ist Englisch seine Muttersprache und er spricht die auch immer mal wieder. Das war ja auch bei der ersten Messe seines Pontifikats in der Sixtinischen Kapelle mit den Kardinälen schon so, dass er einige Worte frei auf Englisch gesprochen hat. Das hat er heute bei dieser Audienz für die Medienleute wieder getan, spontan. Und das ist sicherlich gut angekommen. Also es scheint, er nutzt seine Sprachkenntnisse und spricht auch mal Spanisch oder Englisch statt nur Italienisch. Und was er auf Englisch gesagt hat, zeigt auch, dass er Sinn hat für Humor. Er war mit ziemlich viel Applaus begrüßt worden und sagte dann auf Englisch, bevor er seine Rede hielt, eben spontan, er danke dafür. Aber Applaus vor einer Rede zu bekommen, sei nicht so bedeutend. Man müsse mal sehen, ob die Leute am Ende noch wach seien und doch weiter klatschen wollten. Am Ende haben die Leute dann aber auch noch geklatscht und auch zwischendrin immer mal wieder, etwa als er über Frieden gesprochen hat, auf die Lage inhaftierter Journalisten hingewiesen hat und ihre Freilassung forderte oder auch als der Papst Kriegsreportern dafür dankte, dass sie unter Einsatz ihres Lebens die Wahrheit suchen.
Am Ende hat sich der Papst ja auch noch ein bisschen Zeit genommen, um einige Leute persönlich zu begrüßen. Da waren auch zwei deutsche Journalistinnen dabei in der ersten Reihe. Wie kam's?
In der ersten Reihe waren einige ausgewählte Medienvertreter, zum einen natürlich hier aus dem Vatikan, die Leiter des Kommunikationsdikasteriums, aber eben auch Vertreterinnen und Vertreter der Vatikan-Journalisten. IGAF heißt diese Vereinigung und unter denen hat Papst Leo die Kollegin der katholischen Nachrichtenagentur Severina Bartonicek kurz persönlich begrüßt. Und auch die Kollegin Almut Siefert war dabei, eine freie Journalistin aus Deutschland, die etwa für die Evangelische Presseagentur schreibt. Die ist ausgelost worden. Auffällig war übrigens noch, dass der neue Papst keine Selfies wollte. Die hat er immer abgelehnt und er hat auch nicht nur die Leute in der ersten Reihe begrüßt, sondern ist dann auch nochmal am Ende durch den Mittelgang gegangen und hat da rechts und links auch nochmal ein paar Leute persönlich begrüßt.
Der neue Papst ist offen für die Zusammenarbeit mit Frauen und er könnte die weibliche Mitverantwortung in der Kirche weiterentwickeln. Davon ist die französische Ordensschwester Yvonne Rungois überzeugt. Sie ist eine der drei Frauen, die Papst Franziskus damals als Mitglieder ins Bischofsdikasterium holte. Wir sprachen mit ihr.
In dem Dikasterium wird über die Ernennung von Bischöfen mitbestimmt. Dass dort unter Franziskus 2022 auch drei Frauen Mitglieder wurden, war ein Novum. Schwester Yvonne Ringoire hat in der Einrichtung mit dem damaligen Kardinal Prévost zusammengearbeitet, als dieser ein Jahr später zum Präfekten des Bischofsdikasteriums ernannt wurde.
J'ai pu vivre très concrètement de sa part un accueil, une collaboration.
Dabei habe sie konkret seine Bereitschaft zur Aufnahme und Zusammenarbeit, Rücksichtnahme und Offenheit gegenüber Frauen erlebt, so die Ordensfrau. Das lässt mich glauben, dass es keinen Grund gibt zu denken, dass er nicht in dieser Richtung weitermachen wird. Und ich meine übrigens, dass er diese Handlungslinie, diesen Geist, den Frauen in der Kirche Verantwortung zu übertragen, in dem, was sie tragen können, auch weiterentwickeln kann. So die französische Don Bosco-Schwester nach Prévosts Wahl zum Papst. Gegenüber Radio Vatikan sagte Kardinal Robert Francis Prévost kurz nach seiner Ernennung zum Präfekten des Bischofsdikasteriums, die Sichtweise von Frauen sei eine Bereicherung und leiste einen wichtigen Beitrag im Arbeitsprozess des Dikasteriums. Dass Franziskus sie ernannt habe, sei mehr als eine Geste, so der damalige Kardinal, der von einer echten, sinnvollen Beteiligung sprach. Neben Schwester Yvonne sind auch die italienische Ordensfrau Raffaella Petrini, die Franziskus Anfang März 2025 zur Regierungschefin der Vatikanstadt machte, und die argentinische Soziologin Mara Lisa Servino, weibliche Mitglieder des Bischofsdikasteriums. Während der Zusammenarbeit mit Prévost im Bischofsdikasterium habe sie seine einfache und kollegiale Art des Regierens geschätzt, so die französische Ordensschwester Ringoire weiter. Er setze Vertrauen in Mitarbeitende, könne gut mit anderen zusammenarbeiten. Zugleich übertrage er Verantwortung, ohne die Zügel aus der Hand zu geben, so die Ordensfrau sinngemäß. Prévost sei diskret, heiter und ruhig. Er gehe Situationen mit jener Gelassenheit an, die Abstand und Vertiefung ermögliche und von Selbstbeherrschung zeuge. Dies ermögliche die Förderung von Mitverantwortung in der Kirche. Als Präfekt des Bischofsdikasteriums habe sich Prévost bemüht, Franziskus Prioritäten für die Auswahl von Bischöfen umzusetzen. Sie sollten eine evangelische Linie vertreten und wirklich Hirten für ihr Volk sein, die in der Lage sind, eine Nähe zu den Priestern und auch zu den Menschen zu leben. Zugleich sollten sie eine gute Unterscheidungsfähigkeit, Offenheit haben, insbesondere für ökumenische und interreligiöse Dialoge und die Fähigkeit, auf das gesamte Volk Gottes zu achten und Gemeinschaft aufzubauen. Schließlich sei auf die Fähigkeit geachtet worden, Entscheidungen zu treffen und Orientierung zu geben. Der damalige Präfekt des Bischofsdikasteriums sei in der Lage gewesen, sich die Kandidaten für das Bischofsamt auch hinsichtlich von Risikofaktoren genau anzusehen, berichtete die französische Salesianerin weiter. Als besondere Gabe von Robert Francis Prévost nannte sie in diesem Zusammenhang die Fähigkeit zuzuhören und sich tief in die Realitäten hineinzubegeben, um zu verstehen, um zu versuchen, das zu klären, was geklärt werden musste. In Bezug auf die Risiken, die sich aus bestimmten Fragen ergeben konnten, die mit Missbrauch oder Moral zusammenhingen. Ich habe ihn mit viel Feingefühl, aber auch mit Verantwortungsbewusstsein erlebt, um sich diesen Realitäten zu stellen. Und so leitete er die Unterscheidungen mit Gelassenheit, aber auch mit einer gewissen Sicherheit, aber vor allem mit viel Offenheit und Klarheit, sowohl bei den Kriterien als auch bei den Elementen, die es zu beachten galt. Dass der damalige Kardinal und heutige Papst auf Synergie und Synodalität setze, freut die Ordensfrau, die selbst an den beiden Synodenversammlungen zur Synodalität 2023 und 2024 im Vatikan teilnahm. Einerseits müsse Leo XIV. Die Umsetzung von Reformen begleiten, die Papst Franziskus auf den Weg gebracht habe, wie etwa die Maßgaben von Prädikate Evangelium und die Kurienreform. Andererseits sieht Schwester Ringoire bei Leo XIV. Ein klares Bekenntnis zur Synodalität, was sehr wichtig für die Zukunft der Kirche sei. Es ist wichtig, dass die Früchte der Synode wirklich keimen, sich entfalten und in der Kirche gelebt werden. Eine meiner Befürchtungen war, dass es keine Kontinuität auf dem synodalen Weg geben würde, was mir angesichts der Schritte, die unternommen wurden, unmöglich erschien. und weil dies wirklich die Berufung der Kirche ist. Papst Leo XIV., der selbst direkt an den beiden Synodenversammlungen teilgenommen hat, war von der Bedeutung dieses Weges der Erneuerung für die Kirche überzeugt. Und das hat er in seiner Eröffnungsrede als Papst auch gesagt. Für mich ist dies eines der vielversprechenden Elemente. Für Radio Vatikan, Anne Breckel.
Als Ordensoberer der Augustiner hat Pater Robert Francis Prevost innerhalb von nur 2 Jahren, 2007, die Rückkehr seines Ordens nach Kuba erlangt. Das sagte uns der kubanische Bischof Emilio Aranguren von Holguín.
Aun siendo secretario, viajé a Roma.
Er war 2005, damals als Generalsekretär der kubanischen Bischofskonferenz, nach Rom gekommen und wohnte zusammen mit Kardinal Jaime Ortega, Erzbischof von Havanna, als Gast in der Ordenszentrale der Augustiner direkt am Petersplatz. So kam man mit dem Generalprior des Ordens, Pater Robert Francis Prevost, ins Gespräch. Ich habe ihm bei der Gelegenheit die Möglichkeit und die Bitte vorgetragen, dass die Augustiner wieder in Kuba präsent sein könnten, und Pater Prevost handelte. Schon ein Jahr nach dem Gespräch konnte der Orden in Ciego de Ávila auf Kuba erneut seine Arbeit aufnehmen. Bald folgten Gründungen in Holguín und in Havanna. Dass die Rückkehr gelang, schreibt Aranguren auch dem persönlichen Stil des Ordensoberen zu. Pater Prevost hörte aufmerksam zu und zögerte auch nicht lange, und er kam auch bald auf unsere Insel. Die Augustiner hatten Kuba ursprünglich 1588 erreicht, waren jedoch nach mehreren Aufs und Abs, Kommen und Gehen, wie der Bischof sagt, 1961 endgültig abgezogen worden. Aranguren war damals Schüler des letzten in Kuba tätigen Augustiners, John McNiff, für den ein Verfahren zur Seelsprechung läuft. Umso mehr habe es ihn bewegt, als die Augustiner fast 5 Jahrzehnte später nach Kuba zurückkehrten und 2008 auch in seine Diözese Holguín kamen. In besonderer Erinnerung blieb ihm der Besuch Prevosts in Puerto Padre. Das Pfarrhaus war in Renovierung, also wohnte er 3 Tage bei einer Familie zu Hause, zu Aranguren. Die Gastfreundschaft sei bis heute nicht vergessen. Der Hausherr Manolin zeigt heute noch voller Stolz sein kleines Diplom, das ihm Prevost damals überreichte. In der Erinnerung der Menschen vor Ort sei vor allem die Ausstrahlung des heutigen Papstes lebendig. Seine Nähe, seine Gelassenheit, seine ruhige, freundliche Art.
Apacible.
Auch das Pontifikat Leos des 14. beobachtet Aranguren mit großer Aufmerksamkeit. Es stehe in einer historischen Linie. Wir sind Teil einer pastoralen Etappe, die mit Johannes dem 23. begann, mit dem Wunsch, die Fenster der Kirche zu öffnen. Die lateinamerikanischen Erfahrungen des neuen Papstes seien in dieser Linie besonders wertvoll. Vom Treffen der Bischöfe in Medellin 1968 bis zur Amazonas-Synode 2019. Von Leo dem 14. erhoffte sich vor allem eines, dass er Jesus als den guten Hirten gegenwärtig macht und weiter für ihn sein Leben gibt. Das Motto von Aparecida, Leben in Christus, sei heute aktueller denn je. Aranguren hofft, dass die zentralen Anliegen des weltweiten synodalen Prozesses nicht Theorie bleiben. Die 3 Aufrufe zur Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung dürfen keine Parole sein. Sie sollen erfahrbare Wirklichkeit sein. Weitere Informationen und Nachrichten aus Rom erhalten Sie in unserem neuen Gratis-Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News auf Deutsch, WhatsApp. Mehr dazu auf unserer Multimedia-Webseite vaticannews.de. Gudrun Seiler sagt danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.